Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Heute kommen wir ziemlich weit rum in Fazit. Wir beginnen bei den Salzburger Festspielen, besuchen dann die Rossini-Opernfestspiele im italienischen Pesaro. In Budapest hat das Sziget Musikfestival begonnen und in den Niederlanden kehrt in manchen Museen eine angenehme Ruhe ein. Warum? Wir werden es hören. Der Komponist Bohuslav Martinů. In einer Dachkammer der St. Jakob-Kirche in der kleinen ostböhmischen Stadt Politschka wurde er 1890 geboren. Sein Vater war Turmwächter und Glockenwächter. Die ersten 12 Jahre hat er dort auch verbracht. Man hört es seiner Musik an, hat ein Kritiker mal geschrieben und die lebensfreundliche Musik des Komponisten gelobt. Martinů, ein guter Geiger, ging zum Studium nach Paris und musste 1940 vor den Nazis fliehen. Über Südfrankreich, Spanien und Portugal gelangte er schließlich nach New York, das Schicksal eines Geflüchteten. In den 50er Jahren hat er in mehreren Etappen die Oper The Greek Passion komponiert, die griechische Passion. Dieses Werk hatte am Abend bei den Salzburger Festspielen Premiere. Für den Intendanten der Festspiele, Markus Hinterhäuser, ist diese Oper ein Schlüsselwerk.
Es ist ein wirkliches Meisterwerk, die griechische Passion. Es ist nichts weniger als die Anverwandlung der Passionsgeschichte. Es geht um Bewohner eines kleinen griechischen Dorfes, die alle 7 Jahre die Passion spielen. Ein bisschen so ein griechisches Oberammergau. Sie fangen an, sich mit dieser Passionsgeschichte auseinanderzusetzen. Und diese Auseinandersetzung geht so weit, dass eine wirkliche Identifizierung stattfindet. Also ein junger Hirte, der den Jesus spielt, merkt plötzlich, in was für einer Welt er sich auffällt. Einer Welt, wo alles verdeckt war. Die Habgier, die Rachsucht, die Hartherzigkeit, die Empathielosigkeit. Und er solidarisiert sich mit der Figur des Jesus. Und es entsteht ein großer Bruch zwischen der Bevölkerung in diesem kleinen Ort und diesen Darstellern der Passion, der so weit führt, dass dieser junge Hirte getötet wird vom Dorf. Und es gibt eine zweite Geschichte. Aus einem türkischen Dorf kommt eine Gemeinschaft und bittet um Asyl in diesem Ort. Und dieser Hirte verteidigt dieses Asylansuchen, so würde man das heute nennen. Es wird aber abgelehnt.
Soweit Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, über die Oper The Greek Passion von Bohuslav Martinů. Und wir haben es gehört, er macht sich sehr stark für dieses Werk. Über die Premiere, die Simon Stone inszeniert hat, wird uns nun Franziska Stürz berichten. Aus Salzburg zugeschaltet, Frau Stürz, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Markus Hinterhäuser hat die Eckpunkte des Stückes genannt, eine zerrissene Dorfgemeinschaft, die Ankunft von Geflüchteten. Welche Konflikte brechen denn in diesem griechischen Dorf ganz konkret auf?
Naja, es ist vor allen Dingen der Verlust der Autorität des Dorfobersten, der da ist, der Priester. Also es ist auch eine ganz, ganz starke Kritik an ja den Leading Figures, wie man das so schön auf Denglisch sagen würde. Ich spreche ein bisschen Englisch, weil ja auch das ganze Stück auf Englisch gesungen wurde. Deswegen habe ich so englische Begriffe auf der Zunge. Aber unserer Führer und Führerinnen, auch politisch oder religiös. Hier ist es nun ein Priester, der eben seine Autorität schwinden sieht durch die Popularität auf einmal dieses Christusdarstellers und der durchaus da die treibende Kraft ist, zu exkommunizieren und jemanden zu verstoßen und die ganze Gemeinschaft gegen diesen ja plötzlich Ausbrechenden oder Ausbrechen Wollenden aufzubringen. Und das ist im Prinzip auch sehr, sehr schlüssig gezeigt von Simon Stone. Die Flüchtlinge oder die Asylsuchenden sind auch ganz, ganz klar heutige Figuren. Sie tragen auch Schwimmwesten, wenn sie kommen. Das sind natürlich keine Bootsflüchtlinge im Stück, aber da sind eben ganz, ganz große Parallelen auch zu unserer heutigen Zeit in diesem Stück. Und dann diese archaischen Konflikte berühren ganz, ganz stark und treffen einen sehr, sehr empfindlichen Nerv unserer Zeit.
Also das Stück ganz konsequent in der Gegenwart angesiedelt. Das heißt, das ist eine eminent politische Inszenierung.
Ja, also es ist eigentlich auch was ganz Klassisches. Also es ist eine Passionsgeschichte tatsächlich. Es stellt aber eben diese Verbindungen her und das hat Martinů schon getan und ich finde, Simon Stone hat es gut gelesen. Also eine graue Gesellschaft, eine farblose Gesellschaft, die aber in Wohlstand lebt, die sich plötzlich durch bunt erscheinende Neuankömmlinge von außen aufgemischt sieht und dann einige aus dieser grauen Gesellschaft auch selber bunt werden. Also diese Jünger, die da in der Passion dargestellt werden sollen, die werden dann auch durch etwas buntere Kleidung plötzlich gekennzeichnet und auch die werden ja verstoßen. Es ist ja nicht nur eben der Darsteller des Christus. Und das ist auf dieser riesengroßen Felsenreitschulenbühne mit ganz, ganz einfachen Mitteln sehr schlicht dargestellt, sehr wirkungsvoll. Es gibt auch dann immer mal ein paar heitere Szenen, da sind so Tiere, also weil auch von denen die Rede ist, von dem Esel, auf dem Christus reiten soll. Das ist ein echter Esel und dann spendet die Darstellerin der Maria Magdalena ihre Schafe den Flüchtlingen, weil sie mit denen Mitleid hat, weil die alle verhungern. Und das sind dann auch echte Schafe. Das ist, hat irgendwas eben von Oberammergau, aber da ist ein ganz, ganz scharfer und starker Hintergeist dahinter und das hat man gespürt.
Es gibt große Chorszenen in dieser Passionsgeschichte und sowas ist ja immer heikel. So eine Menge Menschen inbrüstig singend auf der Bühne, die können schnell statuarisch wirken. Hat das denn Simon Stone irgendwie geschickt choreografiert?
Ja, der kann Massen bewegen und das sind unglaubliche Massen zu bewegen. Also ich kann nur sagen, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor plus Salzburger Festspiele, Theater und Kinderchor plus noch die Sommerakademisten. Da sind Haufen Menschen auf der Bühne. Aber dass auch akustisch das so gut geklappt hat, ist sicherlich auch eine Sache der musikalischen Leitung und der Chorleitung. Also die wurden zu Recht heute Abend bejubelt. Maxime Pascal hat das großartig, diese Musik heraufbeschworen, diese Gewalt und dann wieder ganz, ganz feine, fast kammermusikalische Szenen, in denen auch Martinus böhmischer Hintergrund aufblitzt mit Instrumenten wie Akkordeon und eben auch diese Glocken. Sie haben es erwähnt, also Glocken ganz am Anfang leiten diese Passion ein. Dass dieses Werk so unbekannt ist, ist mir echt ein Rätsel.
Und wir haben einen kurzen Ausschnitt und da hören wir jetzt einfach mal rein, um auch das, was Sie beschrieben haben, mal so ein bisschen zu ahnen, zumindest diese französische Klangraffinesse, die man aus dieser ja brillant instrumentierten Partitur heraushören kann.
Ja, das ist eben beispielhaft auch für diese Gewalt, die plötzlich aufbrandet und dann wieder sich in ganz, ganz feine innerliche und innere Dialoge oder Monologe eben zurückzieht. Das ist unglaublich dynamisch, großartig auch und herausfordernd für die Solistinnen und Solisten. Das ist ein sehr großes Ensemble, aber ich möchte eben da hervorheben, Gabor Bretz eben als Priester Gregoris und als dunkle Stimme auch zu erkennen und Sebastian Kohlhepp als Manolius, eben jener Hirte, der zu Christusdarsteller gewählt wird. Das hat eben diese Verletzlichkeit auch in seiner Stimme. Sarah Jakubiak als diese Maria Magdalena-Darstellerin Katharina und ihre, ja, erst Widersacherin, eine junge, einheimische Christina Gansch singt sie, die Lenio, die eigentlich die Braut von diesem Hirten ist, aber dann einen anderen heiratet. Also da sind eben zwei Sopranstimmen, die auch ja sich wunderschön dann eben in diese sonst sehr männlich dominierte große Solistenriege mischen. Das ist ganz fantastisch. Also es hat wirklich großartig funktioniert, musikalisch. Auch die Bühne, muss man sagen, hat ganz tolle Effekte. Also da ist eigentlich nichts. Das ist nur eine graue Fläche und dann gehen immer so kleine Versenkungen auf. Dann werden auf einmal kommen Farben aus dem Boden, die werden da gesprüht. Wasser plätschert als Bach in den Bergen, plötzlich dann eben von der Decke, wird dann weggewischt. Das sind ganz tolle Effekte. Sehr, sehr spärlich gesetzt, aber immer so, dass da etwas passiert auf dieser großen Felsenreitschulenbühne und auch das Auge, was erlebt und also das Ohr erlebt so viel. Da gibt es ein Cello-Solo nach dem Tod des Manolios. Das ist wirklich zu Tränen rührend. Also ich muss sagen, ich war lange nicht so mitgerissen und ich möchte noch eine Anekdote erzählen von einem Ober, der hier auf dem neben dem Festspielhaus in einer Wirtschaft fragte, wie war es denn? Und ich sagte, es war ein Triumph und er sagte, Gott sei Dank, denn jetzt trauen sich endlich auch mal wieder die Künstler hier öffentlich was trinken zu gehen. Nach den Jedermann und Falstaff verrissen war das anscheinend nicht der Fall. Und jetzt können hier alle in der Öffentlichkeit auch sich ein bisschen feiern lassen. Das ist ja auch schön und wichtig für die Festspiele.
Das wollte ich gerade zum Abschluss noch mal sagen. Auch gestern hatten wir hier in Fazit einen wirklich pomfortionösen Verriss von Christoph Marthalers Fazit. Und jetzt aber dieses große Lob für diese Produktion. Bohuslav Martinů, The Greek Passion, die griechische Passion bei den Salzburger Festspielen, inszeniert von Simon Stone und dirigiert von Maxime Pascal und rezensiert von Franziska Stürz. Frau Stürz, Dankeschön.
Sehr gerne.
In der Hafenstadt Pesaro an der Adriaküste wurde er 1792 geboren und noch heute sind die Einwohner dort mächtig stolz auf den berühmten Sohn der Stadt, auf Gioacchino Rossini. Ihm zu Ehren gibt es dort alljährlich das Rossini Opera Festival. Für Rossini-Fans ist das so etwas wie ein Mekka und das Festival hat auch einen guten Ruf als Talentschmiede für junge Sängerinnen und Sänger. Jürgen König hat für Fazit das Festival besucht. Schönen guten Abend, Herr König.
Hallo, Herr Röke, grüße Sie.
In diesem Jahr werden in Pesaro vor allem Raritäten gespielt, drei nahezu unbekannte Rossini-Opern. Warum werden die jetzt wieder ausgegraben?
Lassen Sie mich dazu am besten gleich den Direktor des Festivals zitieren, Ernesto Palacio, denn genau diese Frage habe ich ihm auch gestellt.
Then is the mission from the Rossini Opera Festival to put the titles that normally they don't listen and don't see in other places.
Das ist die Mission des Rossini Opernfestivals. Ein Barbier von Sevilla oder eine Italienerin in Algier können Sie überall hören. Edoardo e Cristina, aber nur bei uns. Wir wollten es schon vor 5 Jahren spielen, aber dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.
Change all the programs.
Also kurzum, alle spielen das Bekannte, deshalb spielen wir den unbekannten Rossini, das ist das Credo. Und damit hat das Festival auch wirklich schon für manche Ausgabung gesorgt, von denen es manche auch in die Spielpläne der Opernhäuser geschafft haben, dass es jetzt gleich 3 Raritäten in einem Festspielsommer sind. Das ist, wir haben es gehört, vor allem eben der Corona-Pandemie geschuldet, die vieles durcheinander gebracht hat. Bei Edoardo e Cristina kam noch einmal erschwerend hinzu, dass die historisch kritische Ausgabe, an der man sehr lange gearbeitet hat, die wurde auch erst wegen Corona sehr spät fertig. Also vieles Ungute kam da zusammen.
Also Edoardo e Cristina wurde 1819 in Venedig uraufgeführt. Zuletzt wurde das Stück in Italien angeblich 1840 gespielt. Haben Sie eine Erklärung, Herr König, warum dieses Stück, wie die anderen beiden ja auch, warum die so ja von den Bühnen verschwunden sind?
Eigentlich ist sich die Forschung darüber einig, auch in Pesaro war man sich sehr einig, weil Maestro Rossini vermutlich der letzte der großen Komponisten war, der noch, wie das im 18. Jahrhundert üblich war, für neue Opern, wenn denn die Zeit knapp war, sich einfach bei seinen früheren Werken bediente. Und diese Selbstanleihe, die hat damals niemanden gestört nach dem Motto, was in Neapel Erfolg gehabt hat, das war in Venedig noch völlig unbekannt. Und also konnte Rossini seine Hits wiederverwenden. Und das hat er eben hemmungslos getan. Vor allem hat er jene guten Musiknummern genommen aus Stücken, die insgesamt keinen so großen Erfolg gehabt hatten. Rossini war, wie gesagt, der Letzte, der so verfuhr. Nach ihm kam die Romantik mit diesem Werkbegriff, der dann wirklich den einen genuinen Schöpfer eines Werkes voraussetzte. Mhm. Wo Rossini das auch war, und das war er ja, da wurden seine Stücke immer weiter gespielt. Was er nur mehr, sagen wir, aus Fertigteilen so zusammengebaut hat, wenn auch sehr kunstvoll, das versank dann in der Vergessenheit.
Merkt man das denn dramaturgisch oder hört man das musikalisch, dass diese Musiknummern zusammengebaut, zusammengepuzzelt sind?
Oh ja, und wie? Und es war wirklich ein Vergnügen. Am schönsten sicher bei Aureliano in Palmira, die Premiere gestern Abend. Man war da oder ich war da laut Inhaltsangabe auf eine Kriegsgeschichte gefasst. Und was hört man zu Beginn? Die Ouvertüre zum Barbier von Sevilla. Und zwar 1:1 so übernommen, also eine ausgesprochen komische Oper. Die ist heute sehr bekannt. Und also hört man auch wieder und findet sie schütten mit dem Kopf, habe ich gestern auch gemacht. Man hört einfach immer wieder längere, kürzere Teile daraus in völlig anderem Zusammenhang. Ein Beispiel, die Arie der ja sehr heiteren Rosine aus dem ersten Barbier-Akt, die taucht hier in halbem Tempo, was sich alleine schon komisch genug anhört, aber eben als dramatische Klage eines persischen Prinzen wieder auf. Das klingt einfach kurios und man hört wirklich sehr schön dabei heraus, in welchem Maße Rossinis Musik wirklich abstrakt ist. Also sie ist nicht...
Funktioniert.
Es funktioniert perfekt. Sie ist weder genuin komisch noch dramatisch, sondern sie ist reine Musik, philosophisch gesagt. Sie kann mit jedem Inhalt gefüllt werden. Und das fand ich wirklich fulminant.
Sie haben also die ersten beiden Premieren des Festivals gesehen. Haben denn die Aufführung Sie szenisch auch irgendwie überzeugt?
Also eine ja. Edoardo e Cristina wurde wirklich, fand ich, sehr, sehr gut inszeniert von Stefano Poda. Die Geschichte ist simpel. Ich darf sie kurz erzählen, weil man sonst nicht begreift, was da passiert ist. Cristina ist die Tochter des schwedischen Königs Carlo und sie hat sich heimlich mit einem Feldherrn seiner Armee verheiratet. Sie ahnen es, mit Edoardo. Und sie haben auch heimlich einen gemeinsamen Sohn, der ist schon 8 Jahre alt, aber das konnte man irgendwie verbergen. Das kommt aber heraus, als Carlo, also der Vater, seine Tochter an einen schottischen Prinzen verheiraten will. Aber als es einen Angriff auf Schweden gibt, da rettet dieser Edoardo mit beherztem Zutun das Vaterland und Carlo vergibt ihm und akzeptiert auch die Ehe mit seiner Tochter Christina. Also eine ziemlich krude Geschichte. Stefano Poda macht daraus eine zeitlose Geschichte, wirklich, sagen wir, bedrohter Zweisamkeit. Er ist auch sein eigener Ausstatter und sein eigener Choreograf. Und das heißt, er bildet mit Sängern, mit einer großen Performancegruppe immer wieder so Tableaus, ja, der Zerbrechlichkeit. Das ist, als würden Gliedmaßen abfallen und gleich wieder anwachsen. Auch der Chor wird als Bewegungschor geführt. Das alles vor dem Hintergrund eines großen Reliefs aus wiederum einzelnen Körperteilen von Marmorbüsten. Eigentlich muss man sagen, ein Trümmerfeld auf Marmor aufgeschichtet. Und zuletzt entsteht dann aus diesen Trümmern eine große Figur, neu und unversehrt. Ein großer Moment ist das.
Jetzt will ich natürlich wissen, Herr König, wie das alles geklungen hat. Also wie wurde gesungen?
Ausgezeichnet bis grandios. Es ist jetzt unfair, einige hervorzuheben, aber bei so vielen Mitwirkenden muss man das tun. Christina und Eduardo, das sind die Sopranistin Anastasia Bartoli. Es lohnt sich, den Namen zu merken. Anastasia Bartoli und der Mezzosopran Daniela Barcellona. Beide sind stilsichere Belcanto-Sängerinnen mit sehr beweglichen Stimmen von großem Umfang. Dazu eben diesen weichen Belcanto-Ton, auch in den Höhen, ohne schrille Spitzen. Die junge Anastasia Bartoli gibt mit der Rolle ihr Pesaro-Debüt, bewältigt diese enormen Anführungen an Koloraturen, Sprüngen, Trillern und so weiter. Mühelos, manchmal geht das Temperament mit ihr durch, dann klingt sie wie eine Lady Macbeth, aber auch das ist beeindruckend. Ihr ebenbürtig der Tenor Eneas Scala als König, bei Aureliano in Palmira gestern ebenfalls Sopran und Mezzo im Mittelpunkt, Sara Blanc, ich hoffe, ich spreche das richtig, auch eine spanische junge Sopranistin, und Raffaella Lupinacci als Mezzosopran und dazu der Tenor Alexei Tatarinzev. Das eben Gesagte gilt auch für sie. Das ist wirklich ein Sängerfest in Pesaro.
Also Ausgrabungen, Raritäten in Pesaro. Und so eine Ausgrabung ist ja auch immer eine Behauptung. Seht her, hört her, dieses Werk verdient es, aufgeführt zu werden. Glauben Sie denn, dass diese Werke irgendwie ins Repertoire gelangen?
Nein, ganz sicher nicht. Vor allem, weil man für die Stücke eben bis in die teilweise vielen Nebenrollen hinein exzellente Sängerinnen und Sänger braucht. Die Aufführungen wären sehr teuer. Ein Problem sind die Libretti, Textbücher, die keine wirklichen Konflikte entwickeln und dafür bei einer Länge von 3,75 Stunden mit einer Pause dann am Ende doch ein bisschen irgendwie, also inhaltlich schwach daherkommen. Und man merkt eben auch, dass Rossini hier kein Stück von Anfang bis zum Ende durchkomponiert hat, also mit seinen Figuren nicht kontinuierlich gefühlt und gelitten hat, sondern dass er für das Stück eben viele schon fertige Nummern genommen, sie einfach leicht bearbeitet und durch neu hinzukomponiertes ergänzt hat und verbunden hat. Manche dieser Nummern sind außerordentlich schön. Diese ganzen Mezzo-Sopran-Duette sind unendlich schön. Also aber gleichwohl, also ins Repertoire aufgehen wird das nicht, was ich aber auch nicht schlimm finde, solange es große Häuser gibt oder auch Festivals wie das in Pesaro, die sich dieser Raritäten annehmen, auf das sie nicht ganz vergessen werden. Und dafür zu sorgen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Bis zum 23. August dauert das Rossini Opera Festival in der Adria-Stadt Pesaro. In diesem Jahr mit Rossini Raritäten. Jürgen König hat zwei Produktionen bereits gesehen. Herr König, ich danke Ihnen.
Gerne.
Das Sziget Festival in Budapest ist das wichtigste kulturelle und touristische Ereignis in Ungarn. Wir bringen mehr Touristen und Geld nach Ungarn als die Formel 1, das sagt der Geschäftsführer Tomasz Kada nicht ohne Stolz. Vor genau 30 Jahren fand die erste Ausgabe des Festivals statt, damals noch als Studenteninsel gegründet. Und seitdem hat sich viel verändert. Inzwischen gehört das Festival zu den Top 10 Musikfestivals weltweit. Doch Sziget steht für mehr. Es ist das ungarische Wort für Insel und die Festivalmacher bezeichnen ihre Veranstaltung mitten auf einer Insel im Budapester Stadtteil Obuda als die Insel der Freiheit. Im autoritären Ungarn ist Sziget so etwas wie ein liberaler und entspannter Gegenentwurf geworden zur aktuellen politischen Lage. Jörg Taschmann besucht das Festival seit 2007, er kennt Ungarn sehr gut und ist jetzt aus Budapest zugeschaltet. Herr Taschmann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Im vorigen Jahr fand nach 2 Jahren Corona-Zwangspause ein etwas abgespecktes Sziget-Festival statt, mit weniger Stars, dafür aber mit sehr vielen Besuchern wieder. Wie ist denn das Festival in diesem Jahr jetzt musikalisch aufgestellt? Können die Mainstream-Bands wieder überzeugen?
Ja, es fing gleich an am Donnerstag mit wirklich einem großartigen Konzert von Florence and the Machine, die das dritte Mal in Szeged gespielt hat. Ich habe sie auch das dritte Mal gesehen. Und wenn sie dann wie so eine Priesterin so barfuß die Bühne entlang schreitet, sehr entschlossen, dann wieder so fast feenhaft schwebt, ins Publikum geht, zusammen mit dem Publikum ihre Lieder singt, dann verzückte sie vor allem Frauen, das konnte man sehen, die dann richtig glückselig geschaut haben. Und es war dennoch wirklich ein schönes Konzert, das auch sehr viel von diesem Szeged-Geist versprüht. Also sehr emotional, auch sehr berührend, und das trifft auch eigentlich für den zweiten Headliner zu, Imagine Dragons, die amerikanische Band, die hier wirklich Szeged gerockt haben vor 65.000 Zuschauern. Das ist dann ganz im Gegenteil zu Florence and the Machine wirklich so Macho-Rock und Stadion-Rock. Der Sänger der Band hat schon nach dem vierten Song den freien Oberkörper, aber er hat auch so eine Art Demut gehabt und hat dann auch immer wieder in den Pausen im Publikum wirklich gedankt. Ich habe ihm das wenigstens abgenommen, und vor allem der wirklich größten Hits dieser Band, This Is My Kingdom Come, hat er dann auch über Depressionen geredet und hat allen gesagt, die Ängste haben, sie sollen sie nicht für sich behalten, sondern zur Therapie gehen. Er sei selber auch immer zum Therapeuten gegangen und würde und deshalb auf der Bühne stehen. Und sowas dann so für 65.000 Menschen, das habe ich dann schon mehr als Gänsehaut bekommen, weil er wirklich gesagt hat, das Leben lohnt sich, und ihr habt ja viel zu viele Leute in seinem Leben verloren, die sich das Leben genommen haben. Mhm. Das sind dann mal so die Ausnahmen auch auf so ein Massenereignis. Aber es gab eben auch den Briten Sam Fender in den ersten Tagen, der eine sehr schöne Akustikversion von Bruce Springsteens Dancing in the Dark gespielt hat. Also bisher haben die Mainstreamer ganz gut abgeliefert.
Das Festival wurde vor 6 Jahren zu mehr als 70% an eine amerikanische Firma verkauft. Und im Vorjahr nun gingen auch die restlichen Anteile an die amerikanische Investmentgesellschaft Providence Equity Partners. Gibt es denn da, Herr Taschmann, einen direkten Einfluss der Investoren, oder bleibt das Management dann doch irgendwie unabhängig?
Also das Management ist nach wie vor ungarisch, aber man merkt schon, dass der Firmensitz dieser Firma, die sich jetzt Superstructs nennt, in London ist. Es gibt viel mehr britische Bands, Sänger und Sängerinnen. Es kommen auch viel mehr Zuschauer und Zuschauerinnen aus Großbritannien als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Und da treten dann auch mal Popsternchen auf der großen Bühne auf, die jetzt musikalisch vielleicht weniger begabt sind, wie die 23-jährige Mimi Webb, die aber sehr beliebt ist in Großbritannien. Und es geht generell auf der großen Bühne nicht mehr so international und vielsprachig zu wie noch vor Jahren. Früher haben da auch mal die Ärzte gespielt oder ungarische Bands wie Quimby zur Primetime, auch mal Bands aus Lateinamerika. Und das finde ich schon ein bisschen bedauerlich. Und in ungarischen Medien gibt es dann eben auch Befürchtungen, das Szeged Festival könne irgendwann einmal an eine Fidesz-nahe Stiftung verkauft werden, wie man das zum Beispiel mit regierungskritischen Zeitungen gemacht hat. Das habe ich dann Geschäftsführer Tomasz Kader auch gefragt.
Wahrscheinlich nicht. Superstruct, also das ist die Firma, die jetzt 100% der Shares hat. Mit Sitz in London, hat mittlerweile 90 andere Festivals im Portfolio. Also ich sehe nicht die politische Stiftung, die das so einfach kaufen kann.
Also diese Gefahr sieht ja nicht der Geschäftsführer des Szeged Festivals, Tomasz Kada. Lassen Sie uns, Herr Taschmann, über das politische Umfeld sprechen. Die Orbán-Regierung reagiert ja allergisch, man könnte auch sagen aggressiv, auf Stichworte wie Diversität oder sexuelle Selbstbestimmung. Immer wieder wettern auch Fidesz-Politiker gegen den vermeintlichen Gender-Wahn des Westens. Welche Akzente setzt denn das Szeged-Festival dagegen?
Nun, das Pressezentrum ist beispielsweise in diesem Jahr beim Magic Mirror Zirkuszelt untergebracht. Und Magic Mirror steht hier auf der Szeged immer als die zentrale Bühne für LGBT, für queere Künstler und Künstlerinnen. Und heute beispielsweise wurde eine 6 Meter hohe Flagge von Aktivisten aus Amsterdam gehisst, die nur aus Nationalflaggen von Staaten besteht, die homophob sind, die Homosexuelle verfolgen. Und der künstlerische Leiter des Festivals sagte dazu gestern auf einer Pressekonferenz ganz offen: Ich hoffe nur, dass Ungarn nicht in Zukunft Teil dieser Flagge wird. Damit spielt er natürlich auch darauf an, dass hier in Buchhandlungen in Budapest und überhaupt in Ungarn es nicht mehr erlaubt ist, Bücher offen auf den Tresen zu legen, die eine schwule oder lesbische Thematik haben. Die müssen irgendwie in Papier eingewickelt und versteckt werden, sodass man sie nur noch unterm Ladentisch erhält.
Im vergangenen Jahr hat sich das Festival auch für die Ukraine eingesetzt. Wie sieht das in diesem Jahr aus?
Es gibt, das muss man eben auch noch mal immer wieder sagen bei Szeged, und wenn ich das kritisiere, dass die Vielfalt auf der großen Bühne nicht stattfindet, so findet sie auf kleineren Bühnen durchaus statt. Aber es gibt eben auch zum Beispiel eine Bühne, da werden nur Talkshows gemacht oder Talks. Die nennt sich Think for Tomorrow, wurde von ungarischen Studenten gegründet, die im Ausland leben. Und da gibt es politische Themen. Heute zum Beispiel war das Thema, ob sich Kapitalismus lohnt, ob es Alternativen zum Kapitalismus gibt. Und ich war vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung zur Migration in Ungarn, wo ein ungarischer Fotoreporter und Journalist, Szabolcs Wördösch, der 7-mal die Ukraine bereist hat, seit dem 24. Februar 2022 Fotos gezeigt hat, Fake News der Regierung korrigiert hat, die behauptete ja mal, es würden Millionen Flüchtlinge hier im Land sein. Es sind aber nur in Anführungszeichen 50.000, das sind sehr viel weniger als zum Beispiel in Tschechien, wo es 350.000 sind, von Polen gar nicht zu reden, da ist es wirklich 1 Million. Und es saßen eben auch Vertreterinnen von Hilfsorganisationen, Ukrainerinnen, die seit langem in Ungarn leben, auf der Bühne, die so von ihrer Arbeit berichtet haben, was sie im Alltag machen, dass sie Pop-up-Schulen zum Beispiel gegründet haben und dass es nach wie vor eine Hilfsbereitschaft auch innerhalb der ungarischen Bevölkerung gibt.
Sind denn diese Talks, diese Talkshows gut besucht?
Muss sagen, leider nicht. Da war ich auch ein kleines bisschen enttäuscht. Das ist zwar nur eine kleine Bühne, aber mehr so als 15 bis 20 Besucher und Besucherinnen habe ich da eigentlich nicht gesehen. Und sie bietet viel, auch kulturell, aber der Mainstream regiert schon immer mehr. Und das betrifft eben nicht die Auswahl der Bands oder der Künstlerinnen und Künstler, sondern den Besuch, wie das besucht wird. Gestern zum Beispiel gab es tolle, interessante Konzerte auf Nebenbühnen wie Global Village, Freedom oder der Europa Stage. Da möchte ich zwei Bands vielleicht kurz hervorheben. Einmal Laqua, eine Band aus ungarisch-georgischen, deutschen oder lettischen Musikerin, die in Deutschland verortet ist. Sie haben auch schon einen Schallplattenpreis gewonnen vor einigen Jahren hier in Deutschland. Oder Jungle by Night aus den Niederlanden, die so eine ganz spannende Mischung aus Jazz, Elektromusik und so sehr tanzbaren Rhythmen spielen. Die spielten 20.45 Uhr im Freedom, der zweitgrößten Bühne. Es war ein super Konzert, eine super Stimmung, aber vielleicht nur 2.000 Besucher, also ein Drittel voll. Und gleichzeitig spielt dann eben auf der großen Bühne David Guetta und da kommen dann irgendwie 65.000 Menschen. Also dahin strömen dann die Massen.
Die ersten Tage beim Sziget Festival in Budapest, eine künstlerische Insel der Freiheit im autoritären Ungarn. Jörg Taschmann, vielen Dank und ein Gruß nach Budapest.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsche Theater- und Opernregisseur Kai Voges wird ab der Spielzeit 2025/26 der neue Intendant des Schauspiel Köln sein. Das bestätigte er am Vormittag der österreichischen Presseagentur APA. Morgen sei er im Kölner Hauptausschuss der einzige Kandidat für die Leitung des Theaters, über die auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Reker und der Findungskommission abgestimmt werde. Mit einer Ablehnung des Vorschlags sei nicht zu rechnen. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung übermorgen bei einer Pressekonferenz. Die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland hat empört auf den mutmaßlichen Anschlag auf das Mahnmal Gleis 17 in Berlin reagiert. Diese Tat erfülle sie mit Entsetzen. Sie sei abscheulich. Der Brandanschlag am Berliner Gleis 17 ziele auf alle Opfer des Holocausts, ihre überlebenden Angehörigen und Nachfahren und das historische Verantwortungsbewusstsein unserer Gesellschaft. Es gebe einen alarmierenden Trend zu Attacken auf Holocaust-Gedenkstätten, hieß es in einer Klärung heute in München. Am Mahnmal Gleis 17 im Berliner Grunewald, das an die Deportation Berliner Juden durch die Nationalsozialisten erinnert, hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben gestern eine ehemalige Telefonzelle mit Büchern angezündet. Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller blickt besorgt auf die Entwicklung in demokratischen Ländern. Sie spricht von Langeweile oder einem Überdruss an der Freiheit in der Demokratie, auch in Deutschland. Müller sagte der deutschen Presseagentur, Grund sei politischer Infantilismus. Man verschließe die Augen vor den Problemen der Welt, wie Putins Krieg, dem Klimawandel oder ökonomischen Verflechtungen. Die Ignoranz vor historischem Wissen mache die Diktatur wieder vorstellbar, so Müller. Eine Woche nach Ankündigung einer landesweiten Sperre für die Nachrichten-App Telegram haben die Behörden im Irak das Verbot wieder aufgehoben. Das Unternehmen hinter der App habe die Bereitschaft gezeigt, den Auflagen irakischer Sicherheitsbehörden zu folgen, teilte das Ministerium für Kommunikation der Staatsagentur INA zufolge mit. Zuvor hatte das Ministerium wegen mangelnder Zusammenarbeit des Unternehmens die Sperre angekündigt, etwa zum Schutz der nationalen Sicherheit, wie es hieß. Telegram ist im Irak sehr verbreitet. Nach Regierungsangaben vom Januar benutzten 16 von rund 43 Millionen Einwohnern die App.
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat eine umfangreiche Sammlung zur Literaturgeschichte der DDR. Neu in dieser Sammlung ist jetzt ein Konvolut mit Briefen, deren Inhalte weit über die DDR-Literaturszene hinausweisen und einen Einblick geben in den literarischen Alltag vieler DDR-Bürger. Diese Briefe sind adressiert an den damaligen Kulturminister der DDR, Hans-Joachim Hoffmann. Er hatte Persönlichkeiten aus allen sozialen Bereichen über ihre Lesegewohnheiten und Leseerfahrungen gefragt. Und welche Antworten er bekommen hat, welche Rückschlüsse daraus möglicherweise zu ziehen sind, das möchte ich nun von Ulrich von Bülow wissen. Er leitet die Abteilung Archiv am Deutschen Literaturarchiv Marbach und ist jetzt am Telefon. Herr von Bülow, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Röcke.
Von 1973 bis zum Ende der DDR 1989 war Hoffmann Kulturminister. 1983 hat er diese Umfrage gestartet, diesen Rundbrief. Ein klar umgrenztes Thema, eine klar einzugrenzende Zeitspanne. Ist denn solch eine Sammlung ein Glücksfall für einen Archivar?
Ja, absolut. Also wir wussten ja gar nicht, dass es so etwas gibt. Denn der Kulturminister hat ja aus den Antworten, die er bekam, nämlich 300 etwa, hat er eigentlich nichts gemacht. Und so ist es eine große Überraschung, dass es überhaupt diese Umfrage gab.
Und warum hat er nichts gemacht? Haben Sie da Erkenntnisse?
Da haben wir bisher noch nicht viel herausgefunden. Also wir haben es ja noch nicht lange bei uns im Haus und die Forschungen sind noch nicht beendet dazu.
Da müssten wir natürlich mal auf die Entstehungsgeschichte dieses Fundes zu sprechen kommen. Diese Briefe, die lagert in einem sogenannten Funktionärskoffer. Wie muss ich mir denn so einen Koffer vorstellen?
Naja, das ist vielleicht etwas lax formuliert. Das ist ein Lederkoffer mit so Schnappschlössern. Und Funktionärskoffer habe ich jetzt dazu gesagt, weil dieser Koffer irgendwie oft von Funktionären benutzt wurde in der DDR. Aber es ist keine offizielle Bezeichnung sozusagen.
Ja, aber diese Briefe lagerten in einem Koffer. Das ist ja auch schon ungewöhnlich. Man könnte denken, die sind vielleicht in einem Karton oder in der Schublade oder wo auch immer. Aber in einem Koffer, das ist schon sehr speziell irgendwie.
Ja, das ist speziell. Aber auch da müsste man genauer hinterfragen, wie kamen sie in den Koffer? War das der ursprüngliche Koffer oder wie oder was? Also das ist nicht sozusagen im Moment belastbar. Das Verhältnis zwischen dem Koffer und den darin liegenden Briefen.
Ich hatte es ja gesagt, der Kulturminister Hoffmann hat Persönlichkeiten quer durch die Gesellschaft angefragt. Von wem hat er zum Beispiel Antworten bekommen?
Ja, also er hat sich an alle möglichen Leute gewendet. Nicht nur Prominente und schon gar nicht nur Kulturleute, sondern er hat auch viele Kombinatsdirektoren aus allen Branchen angeschrieben, von dem Schienenfahrzeugbau bis zur Oberbekleidung, viele Offiziere der Nationalen Volksarmee, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Theaterleute, Ärzte und schließlich auch viele Leute, die überhaupt keinen Namen in dem Sinne hatten, sondern Schichtarbeiter einfach waren. Und er hat, glaube ich, auch darauf geachtet, dass Frauen und Männer, alt und jung, Dorfbewohner und Stadtbewohner gefragt wurden. Also ich glaube, da wurden sehr viele Gedanken darauf auch verwendet, wen man da anschreibt, damit es eine einigermaßen repräsentative Sache wird.
Und gab es da Überraschungen bei den Autorinnen, bei den Autoren, die gelesen wurden, ganz offensichtlich quer durch die DDR?
Ja, also der Herr Hoffmann, der hat ja gefragt danach, und er schreibt selber in seinem Brief, der ja allen zuging, es sei eine ungewöhnliche Bitte, man sollte etwa 10 Bücher nennen, die einen besonders nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Und dann schreibt er noch weiter in sehr schöner Formulierung, mit einer kurz gefassten Begründung wage ich zwar nicht zu rechnen, gestehe aber freimütig, dass sie mir willkommen wäre. Und dann schreibt er, ich habe mich mit gleichem Schreiben an einen relativ kleinen Kreis von Persönlichkeiten unseres Landes gewandt und verspreche mir von ihren und den anderen Antworten fruchtbare Anregungen für eine behutsame, schöpferische Einflussnahme auf die literarische Produktion und auf die Arbeit der Bibliotheken, des Buchhandels, der Kulturhäuser und so weiter in den kommenden Jahren. Also die Angesprochenen, die haben jetzt diesen sehr überlegten Absatz, den der Kulturminister ihnen geschrieben hat, auf ganz verschiedene Art verstanden. Also sie haben verstanden, es ist auch Kritik möglich. Ja? Und so haben zum Beispiel Christa Wolf oder Günther de Bruijn oder auch der Bildhauer Wieland Förster, die haben geschrieben, was sie gerne lesen würden, aber nicht können, weil es nicht in der DDR gedruckt wurde. Andere, die haben sozusagen Erwartbares geschrieben. Leiter von Kombinaten haben geschrieben, dass sie gerne Literatur über Leitungsprobleme lesen. Die Offiziere der NVA haben in der Regel geschrieben, dass sie vorzugsweise Memoiren und Darstellungen der sowjetischen Heerführer lesen. Das Buch, was am meisten genannt wurde, ist der Roman Ching, Der Tag zieht den Jahrhundertweg von Chinggis Aitmatov. Der war 1982 erschienen und eigentlich durch alle sozialen Schichten und durch alle Angefragten hindurch geht dieser Roman, der offenbar allen gefallen hat, aus verschiedenen Gründen.
Also kann man sagen, da offenbart sich so ein bisschen, da zeigt sich so ein bisschen das Leseland DDR?
Ja, das kann man sagen. Also man bekommt dort wirklich einen guten Eindruck von dem, was gelesen wurde. Und man erfährt auch, dass es sehr, sehr wichtig war. Natürlich muss man auch bedenken, dass man nicht jeden Tag einen Brief von einem Minister bekommt und sich schon dann genau überlegt, was man dort schreibt. Ja, es gibt durchaus auch übrigens Zuschriften, in denen dem Minister auch empfohlen wird, bestimmte Literatur, also zum Beispiel erotische Gedichte von Karl Mickel, die sollten doch eigentlich nicht gedruckt werden.
Ach so. Mhm.
Also man nutzt auch die Gelegenheit zu einer kleinen Denunziation. Aber es gibt zum Beispiel auch eine 50-jährige Frau, die wohnt in einem Dorf mit 4000 Einwohnern, arbeitet im Drei-Schicht-System, steht an einem Rundstrickautomaten und die liest nun Gartenliteratur. Sie hat auch mit großer Begeisterung gelesen von Ceram, dem Bestseller Götter, Gräber und Gelehrte. Das Buch wurde als Lizenzausgabe in der DDR auch verlegt und hat auch ein Buch über Tibet gelesen und schreibt dann, diesen Winkel unserer Erde wenigstens auf dem Papier kennenzulernen, kann man durch dieses Buch. Also das könnte man auch als kleine Kritik an den Reisebeschränkungen verstehen. Aber man sieht auch dort, dass vielleicht ist es auch nicht ganz ein Zufall, weil ja auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die dort angeschrieben worden sind, irgendwie ausgewählt worden sind. Aber dennoch sieht man doch hier, dass eine einfache Frau durchaus viele Interessen hat und einen langen Brief geschrieben hat.
Sie haben es gesagt, Herr von Bülow, der Minister, der Kulturminister hat offenbar wirklich nichts aus diesen Antwortschreiben gemacht, hat da keine weiteren Pläne verfolgt. Kann es sein, ein bisschen Spekulation mag ja sein, kann es sein, dass ihm die Antworten einfach nicht gepasst haben?
Das mag sein. Das kann auch sein, dass es irgendwie im Apparat stecken geblieben ist. Man sieht an manchen Briefen, da hat jemand so mit einem blassen Bleistift Stellen angestrichen. Das sind so Allgemeinheiten eigentlich. So, wenn jemand so allgemein über die Wichtigkeit des Lesens in seinem Leben geschrieben hat. Aber die Stellen, wo es wirklich um konkrete Verbesserungsvorschläge ging, die sind nicht angestrichen. Es entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe noch nicht darüber geforscht. Es könnte ja theoretisch sein, dass es doch irgendwo eingegangen ist. Und sei es vielleicht in einer internen Vorlage, keine Ahnung.
Eine Frage ist noch offen. Ich meine, wahrscheinlich viele Forschungsfragen sind offen, aber eine konkrete Frage auch noch von mir. Wie sind Sie auf diese Sammlung aufmerksam geworden?
Das ist eigentlich recht einfach. Wir haben einen Katalog bekommen von der Antiquariatsmesse während der Leipziger Buchmesse. Und da hat das Rote Antiquariat in Berlin dieses Konvolut beschrieben und zum Verkauf praktisch gestellt.
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erwirbt einen Koffer des DDR-Kulturministers Hans-Joachim Hoffmann mit knapp 300 Briefen zu den Lesegewohnheiten und Leseerfahrungen von DDR-Bürgerinnen und Bürgern. Ulrich von Bülow war das, der Leiter des Archivs. Herr von Bülow, ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Unsere moderne Welt ist laut. Die Autos, die Flugzeuge, die hektischen Menschen, die fröhlichen Menschen, die laute Musik. Selbst Popcorn essen kann laut sein, wenn man im Kino sitzt und der Nachbar eine große Tüte genüsslich verzehrt. Wie oft möchte man die Ohren einfach schließen? Das Wegsehen? Kein Problem. Weghören? Das geht nicht. Und wie wohltuend ist oft die stille Natur, eine stille Stadt am Sonntagmorgen, ein stiller Raum, den man ganz anders erlebt. Großartig finde ich eine Idee, die in einigen niederländischen Museen jetzt verwirklicht wird, ein Museumsbesuch auf Socken. Wir werden das jetzt ein bisschen kennenlernen durch Kerstin Schweighöfer. Ihr Beitrag beginnt, kein Wunder, mit ein bisschen Stille.
Es ist still in Vorlinden, einem Museum für zeitgenössische Kunst in den Nordseedünen bei Den Haag. Mucksmäuschenstill. Es fehlt nicht viel und man könnte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.
Ja, just vanwege de stilte. So.
Wegen dieser Stille bin ich hier. Ist das nicht wunderbar? Flüstert diese Frau, die in einem schicken Kostüm erschienen ist und nun auf Seidenstrümpfen auf eine Skulptur von Richard Serra zusteuert. Im nächsten Saal sitzt ein Mann mit rot-gelb geringelten Wollsocken im Schneidersitz auf dem Boden und genießt den Anblick dreier Gemälde von US-Künstler Alex Katz.
Die Stille ist schön.
Die Stille ist schön, sagt er.
Ich bin gerade viel mehr in das Kunstwerk.
Ich kann mich völlig in den Bildern verlieren. Nichts lenkt mich ab, ergänzt eine Studentin, die gerade auf Sneakersocken hereinkommt.
Wenn sie die Glätze.
Denn immer samstags und sonntags zwischen 10 und 11 Uhr morgens findet in Vorlinden eine Stilte-ob-Sockenstunde statt. Eine Stille-auf-Sockenstunde. Dann werden die Besucher gleich beim Betreten des Museums von einer Mitarbeiterin aufgefordert, die Schuhe auszuziehen und in den Schließfächern zu verstauen. Dort finden die letzten Gespräche in normaler Lautstärke statt. Wir haben unsere Tochter mitgenommen, erzählt eine Frau. Wir denken, es ist eine ganz besondere Erfahrung und schenken ihr zum Geburtstag eine Stunde Stille auf Socken.
Stille auf Socken, ja.
Die Frau neben ihr auf der Bank ist auf Anraten ihrer Freundin hier.
Auf Anraten von einer Freundin?
Da musst du hin, habe die gesagt. Die Idee entstand Ende 2022 während einer Ausstellung mit Arbeiten des italienischen Arte Povere Künstlers Giuseppe Pennone. Auslöser war eine seiner raumfüllenden Installationen, in diesem Falle mit einem gewellten Marmorboden. Pennone hat ihn reliefartig mit kleinen Rippen gestaltet. Folge: Wer ohne Schuhe drüber läuft, bekommt eine Fußreflexzonenmassage. Speziell für dieses Werk wurden die ersten Stilte-ob-Sockenstunden eingeführt. Ein Riesenerfolg, berichtet Pressesprecherin Fenneke van der A. Manche Leute seien 3 oder sogar 4 Mal zurückgekommen. Und zwar nicht nur wegen des gewellten Marmorbodens.
Die Mitarbeiter merken es doch jeden Tag selbst, wenn wir vor dem Öffnen durch die Säle streifen. Die Ruhe ist so wohltuend. Keine Besucher, die quatschen oder Selfies machen, keine herumrennenden Kinder. Eine ganz besondere Atmosphäre herrscht dann. Die Stille macht auch alles sehr viel intimer.
Es wird intimer auch, hä?
Die Stilte-ob-Sockenstunden sollen auch Menschen den Museumsbesuch ermöglichen, die unter Reizüberflutung leiden, etwa weil sie hochsensibel sind, eine niedrige Reizschwelle haben und an Tinnitus leiden, Depressionen oder Angstpsychosen. Damit es nicht zu voll wird und still bleibt, werden allerhöchstens 100 Personen eingelassen. So wie Vorlinden haben gut ein Dutzend weitere niederländische Museen spezielle Stillestunden eingeführt. Auch das Amsterdamer Stedelijk. Dort muss zur Eindämmung der Reizflut manchmal ganz rigoros der Stecker gezogen werden, weil zeitgenössische Installationen sich zuweilen bewegen und ganz schön Krach machen. Einen Steinwurf entfernt bietet das Rijksmuseum 6-mal im Jahr reizarme Besucherabende an. Dann wird sogar die Stimme in den Aufzügen leiser gestellt. Gewöhnungsbedürftig sind die stillen Stunden aber auch für die Besucher. Eine junge Frau, die Vorlinden an diesem Sonntagvormittag mit einer Freundin besucht.
Normalerweise teile ich die Gedanken und Gefühle, die ein Kunstwerk bei mir auslöst, sofort mit anderen. Jetzt muss ich sie erstmal für mich behalten.
Ein paar Meter weiter wirft ein Familienvater einen zufriedenen Blick auf seine 3 kleinen Kinder. Sie liegen alle auf dem Bauch, Auge in Auge mit den Mini-Aufzügen von Maurizio Cattelan. Sie hätten sich vorbildlich verhalten, mucksmäuschenstill, überhaupt kein Problem. Durch die Stille hätten sie mehr Ehrfurcht vor den Kunstwerken bekommen. Plötzlich ertönt ein Bimmeln. Eine Museumsmitarbeiterin läuft mit einem Glöckchen durch alle Säle. Die Stille wird durchbrochen, verkündet sie.
Stille wird verbrochen.
Es ist 11 Uhr. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Man sieht vielen Besuchern an, dass sie von ganz weit herkommen, als ob man sie geweckt hätte. Jetzt wird's wieder voller, meint eine Frau mit Bedauern in der Stimme, als sie die Warteschlange vor dem Eingang sieht. Kaum ist die Tür aufgegangen, geht es in Vorlinden wieder zu wie in einem Bienenkorb. Sprich, ganz normal.
Stilte ob Socken, Stille auf Socken in niederländischen Museen. Eine Reportage war das von Kerstin Schweighöfer. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Unterschiedliche Meinungen und Meinungsverschiedenheiten bestimmen die Feuilletons vom Montag. Streit und Wut über fehlenden Streit. Man kann sich miteinander treffen und in Ruhe über alles reden, schreibt Karen Krüger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Stattdessen griff Musk Ende Juni in die Mottenkiste der Verhaltensweisen und warf Zuckerberg den Handschuh hin. Nun soll ein Kampf der Chefs von X und Meta in einem Käfig an einer antiken Stätte Italiens ausgetragen werden. Kulturminister Gennaro San Giuliano habe das bestätigt, werde dafür nun aber kritisiert, berichtet Krüger. Erst kürzlich sorgte wieder ein Zwischenfall am Kolosseum für Schlagzeilen. Ein Fitnesstrainer aus Bristol wurde dabei erwischt, wie er in eine Wand den Namen seiner Verlobten ritzte. San Giuliano hatte das Video der Überwachungskamera selbst auf der Plattform X geteilt, um die Identifizierung des Mannes zu erleichtern. In seinem Entschuldigungsschreiben an Roms Bürgermeister erklärte der 27-Jährige, er habe nicht gewusst, wie alt und bedeutend das Kolosseum sei, schreibt Krüger weiter in der FAZ. Menschen wie er werden die Bedeutung von Italiens antiken Städten wahrscheinlich nicht eher begreifen, wenn sie miterleben, wie sich zwei Milliardäre in Gladiatorenkostümen dort prügeln. Anja Rosa Thöming und Manuel Brug prügeln sich vermutlich nicht. Aber die beiden Musikkritiker sind ganz unterschiedlicher Meinung, was Christoph Marthalers Inszenierung von Verdis Oper Falstaff bei den Salzburger Festspielen angeht. Der Schweizer Universalkünstler versagt immer mehr in seinem eigenen Universum des sonnambulen Slapsticks, urteilt Manuel Brug in der Welt. Das war mal neu, originell und verzweifelt lustig. Inzwischen ist es eine festgefahrene Endlosschleife gestriger Ästhetik. Und so empfing ihn am Ende selbst das nicht gerade auf Avantgarde erpichte Salzburger Hochglanzpublikum mit wüsten Buhstürmen. Anja Rosa Thöming versteht die Buhrufe nicht, weil sie hier einen Opernregisseur mit Gefühl für Timing erlebt hat, wie sie in der FAZ verrät. Es ist ihr ein Rätsel, warum das Publikum nicht über den, so Thöming, ausgezeichneten Slapstick lachen musste. Damit meint sie eine Szene samt Sturz in den leeren Swimmingpool. Dazu Manuel Brug in der Welt: Marthalers Sparscherze waren allesamt Flachwitze. Die Abbildung solch unterschiedlicher Meinungen vermisst Claudia Schwarz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ARD und ZDF verkaufen betreutes Denken als objektiven Journalismus, schreibt sie wütend in der Neuen Zürcher Zeitung. Es klingt, als wären ARD und ZDF komplett moralisch verseucht, was nicht stimmt. Aber Schwarz beschreibt das tatsächliche Problem, dass gerade linksorientierte Mitarbeiter Journalismus mit Aktivismus verwechseln. Es lohnt sich diesbezüglich, die vom HR produzierte Never Ever mit Negar Amiri-Folge unter dem Titel Sexy Klimaaktivismus anzusehen, schreibt Schwarz. Die Moderatorin nickt die Aussagen einer Klimaaktivistin ab, als die von verbalen Eskalationsstrategien konservativer Politiker und der Einschaltung des Verfassungsschutzes oder einer anderen komischen Behörde schwadroniert. Danke, dass es dich gibt, sagt Amiri zum Schluss, samt Umarmung und Küsschen. Mit Journalismus hat solche Parteinahme nichts zu tun. Von der einseitigen Meinung zu gar keiner. Olaf Scholz tut, was er am besten kann, er zögert, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und spielt auf das Zögern des Kanzlers an, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Die können Ziele treffen, die bis zu 500 Kilometer entfernt sind. Scholz denkt über eine Reichweitenbegrenzung nach. 100 Meter wären wahrscheinlich unbedenklich, schreibt Zippert. Auf der Basis könnte man dann auch Atombomben an die Ukraine liefern. Natürlich nur mit einer Reichweite von 50 Metern.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.